Herzlich willkommen zum Off the Path Podcast. Heute geht es mit Rieke und ihrer Wanderung auf dem CDT weiter. Dies ist die zweite Folge. Solltest du die erste Folge noch nicht gehört haben, empfehle ich dir, diese erst zu pausieren und die letzte, also Folge 212, anzuhören. Wie auch die letzte, ist diese Folge wieder mit unglaublich viel Spannung und Wissen gefüllt. Mehr zu Rieke und ihren Abenteuern findest du in den Shownotes. Bevor wir in diese Folge springen, will ich kurz darauf aufmerksam machen, dass unsere Gruppenreise nach Finnland im Januar 2024 nun offiziell online ist und gebucht werden kann. Tatsächlich sind die ersten Plätze auch schon weg. Wir werden mit zwei Gruppen à 10 Personen nach Rukkakusamo reisen, wo wir vom Flughafen direkt mit Schneemobilen zu unserer Unterkunft fahren. Werden uns mit Dry Suits beim Arctic River Floating in einen kalten Fluss legen und auf ihm treiben, eine Schneeschuhwanderung machen und das absolute Highlight, 3 Tage mit Hundeschlitten durch die Wildnis Finnisch-Lapplands reisen und dabei in abgelegenen Hütten schlafen. Selbstverständlich mit Eisloch im See, finnischer Sauna und Saunabier. Wenn du Lust auf dieses Abenteuer hast, dann sichert dir jetzt einen der Plätze für Januar 2024. Alle Details zur Reise findest du auf www.offthepath.com. Und nun ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hallo Rieke, da sind wir wieder.
Hallo.
Wir haben in der letzten Folge ganz, ganz viele Dinge besprochen und ich habe gerade schon gesagt im Vorgespräch, das macht so viel Spaß mit dir. Du inspirierst die Leute, wenn ich dir so zuhöre, dann würde ich am liebsten mir leicht, ultra-leicht Wanderschuhe kaufen, ultra-leicht Sachen, maximal 5 Kilo und dann loslaufen.
Ja, das freut mich. Also das ist auch das, was ich, weswegen auch jetzt total gerne hier beim Podcast bin, um Leute zu inspirieren, weil ich glaube, das war die tollste Erfahrung, die ich bisher in meinem Leben machen durfte. Und es gibt so viele schöne Orte da draußen, das ist einfach wundervoll. Und so ein kleiner Aspekt von mir, generell alleine als Frau unterwegs zu sein, das ist ja auch immer ein großes Thema und da hatte ich auch viel Gegenwind. Und da will ich natürlich auch dann Frauen auch immer gerne ermutigen, da auch mal selbst was zu wagen und sich nicht irgendwie was einreden zu lassen, dass das alles gar nicht so machbar ist oder viel zu gefährlich ist oder so. Und ja, es mag auch mal gefährlich sein, natürlich, das will ich gar nicht abtun. Es gibt auch riskante Situationen, aber ich habe immer versucht, auch meine Eltern damals, als ich quasi dazu gekommen bin oder auf die Idee gekommen bin, ja, meine Familie und mein Umfeld damit zu überzeugen, dass statistisch gesehen das auch gar nicht so gefährlich ist.
Aber wenn man ganz ehrlich ist, dann ist einem Bären doch egal, ob du Frau oder Mann bist oder einem Gewitter.
Ganz genau, das ist es ja auch. Also ich glaube, die meisten Unfälle passieren im Haushalt. Die meisten Gewaltopfer sind eigentlich Männer. Und die meisten weiblichen Opfer von Gewalt oder das passiert halt irgendwie ist eine Beziehungstat. So, insofern habe ich mir halt gedacht, ach, dann ist doch die Wildnis eigentlich ein super sicherer Ort für mich. So habe ich mir das gedacht. Aber ja, natürlich. Also es gibt Bären, es gibt Gewitter, es gibt, wir hatten ja in der letzten Folge da schon von gesprochen, extreme Kälte und alle möglichen Situationen, die irgendwie gefährlich werden können. Ich glaube, das Gefährlichste, jetzt mal realistisch gesehen, war vor allem das Trampen. Also da ich ja oft trampen musste und alleine bei Fremden ins Auto zu steigen. Das wäre jetzt sehr naiv, wenn ich sagen würde, das war alles gar kein Problem. Ich hatte zum Glück auch nie irgendwas, was blöd oder unangenehm war. Ich hatte sehr viel Glück. Ich habe unfassbar liebe Menschen kennengelernt, unglaublich viel Hilfsbereitschaft erfahren, was ich mir immer so dachte, irgendwie sind wir Deutschen irgendwie so kalt oder bin ich einfach nie in der Situation, dass ich so auf Hilfe von anderen auch angewiesen bin, so im Alltag, dass also ich will jetzt gar nicht hier uns schlecht reden, aber das war schon, wo ich dachte, wow, also wie viel Freundlichkeit man da erlebt, das ist unfassbar. Und natürlich ist da auch irgendwie auf der anderen Seite immer eine Gefahr dabei, weil es kann natürlich immer schief gehen mal. Es gibt immer auf der ganzen Welt auch schlechte, böse Menschen, die Situationen oder Nöte ausnutzen. Aber ich hatte einfach Glück und ich bin froh, das erleben zu dürfen und möchte da natürlich dann auch besonders Frauen oder generell Alleinreisenden Mut machen, auch auf das Gute Menschen zu vertrauen und gute Erfahrungen zu machen und dafür bereit zu sein und nicht überall nur die Gefahren zu sehen. Vorbereitet sein darauf ist gut, damit rechnen ist gut, aber sich dadurch solche Chancen und solche Erlebnisse zu verbauen oder sich ausreden zu lassen, denke ich, ist halt sehr, sehr schade.
Ja, absolut. Du hast gesagt, du hast ja als Frau auch relativ viel Gegenwind bekommen. Von welchen Seiten denn?
Ganz am Anfang, es ging schon los mit dem Jakobsweg. Ich hatte mein Studium abgeschlossen und wollte eigentlich nach Südamerika reisen. Aber dann kam Corona dazwischen und dann musste ich halt meine Pläne ein bisschen ändern. Und dann kam meine Mutter auf die Idee, ach, geh doch den Jakobsweg. Und dann dachte ich, wie öde, das ist ja irgendwie so ein Rentnerspaziergang, war damals meine Vorstellung vom Jakobsweg. Habe mich dann ein bisschen schlau gemacht und gemerkt, oh wow, das ist ja doch auch echt eine Herausforderung und sehr, sehr schöne Landschaft und. Und habe mich dann aber für die abenteuerliche Variante entschieden und habe einfach mein Zelt mitgenommen und habe dann einfach unterwegs wild gecampt. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt erzählen darf, weil ich glaube, offiziell ist das so semi-illegal.
In Spanien darf man es nicht, aber naja, ja. wo kein Kläger, kein Richter.
Ja, ich habe auch gehört, man darf halt nicht campen, aber man darf übernachten. Und der Unterschied ist, ob ich da jetzt meinen Grill aufbaue und da irgendwie mich breit mache und so. Oder ob ich wirklich nur zu Sonnenuntergang irgendwo mich verstecke und zu Sonnenaufgang alles schon wieder abgebaut habe und weg bin. Dann ist das okay. Also ich glaube, das ist so, sagen wir mal, geduldet. Okay. Das war meine Information.
Grundsätzlich weiß ich, dass es halt hier, also ich lebe ja hier in Spanien, dass es hier nicht erlaubt ist, aber
ach so, ja. Okay, dann habe ich das jetzt nicht erzählt. Ich habe auch oft tatsächlich dann Leute gefragt, ob ich in deren Garten schlafen könnte oder neben Kirchen habe ich auch oft gefragt. Das war auch möglich, weil man ja das aus theoretisch ist das ja so ein religiöser Pilgerweg und da habe ich halt mich vorher schlau gemacht, dass man oft auch einfach problemlos bei Kirchen schlafen kann und das habe ich auch oft gemacht und das war auch immer okay. Da habe ich auch immer ein Okay bekommen und genau, und da aber, als ich die Idee hatte, dass, weil auch viele Herbergen geschlossen waren wegen Corona, hat meine Mama, glaube ich, bereut, mir den Vorschlag gemacht zu haben, weil das ja auch schon irgendwie nicht ohne ist, alleine mit Zelt irgendwo wild zu campen. Und genau, jedenfalls, da war so das erste Mal, wo die ersten gesagt haben, nee, ist so gefährlich, mach das nicht. Und ich habe es gar nicht so mitbekommen, aber ich glaube, im Nachhinein habe ich erfahren, wie sehr sich meine Eltern tatsächlich auch Sorgen gemacht haben und wie sehr sie da im Prinzip gelitten haben in der Zeit. Und dennoch war ich quasi so egoistisch und dachte, es tut mir jetzt leid für meine Eltern, aber ich will auch diesen CDT ins Laufen. Und das wird natürlich nicht besser, weil Spanien ist ja jetzt echt noch gefühlt ein Katzensprung. Da kann man auch mal im Notfall mit dem Auto hinfahren. Aber USA, da kann man, vor allem da in der Wildnis der Rocky Mountains, da kann man jetzt auch nicht mal eben rüberfliegen, wenn was ist. Und ich glaube, da habe ich die schon sehr, sehr mit belastet. Insofern war da natürlich so von meinen Eltern ein ganz, ganz großer Zwiespalt. Das habe ich ganz stark gespürt zwischen, wir wollen unsere Tochter unterstützen bei allem, was sie macht, aber wir wollen sie natürlich auch beschützen. Und wenn die dann natürlich diese Gefahr überall sehen und überhaupt auch gar keine Kontrolle irgendwie oder Mitwirkenden da haben, einfach dem hilflos ausgesetzt sind, dann ist das natürlich auch schwierig, da diesen Beschützen irgendwie gleichzukommen. Auch wenn ich jetzt inzwischen 30 Jahre alt bin und das eigentlich nicht mehr die Aufgabe meiner Eltern ist, aber man kann es, glaube ich, nachvollziehen. Ich glaube, vor allem alle, die irgendwie Eltern sind. Und aber irgendwann konnte ich die auch doch davon überzeugen und die haben gemerkt, okay, das ist mir wirklich, wirklich wichtig und liegt mir am Herzen. Und und dann einfach von vielen anderen auch, teilweise von Bekannten, die dann irgendwie sagen, so, das kannst du nicht machen. Ich würde jetzt meine Frau nicht alleine irgendwie in die Wildnis gehen lassen, das würde ich dir verbieten oder so. Ich dachte, das soll mal deine Frau ganz alleine entscheiden. Aber ja, da merkt man halt immer wieder so, alleine als Frau, das ist immer so der Standard Satz, den ich gehört habe, wenn ich von meinen Plänen erzählt habe. Und da muss man sich halt dann irgendwie jedes Mal rechtfertigen, was halt auch irgendwie anstrengend war und schwierig. Umgekehrt will ich natürlich auch Sorgen ernst nehmen, weil das ist ja jetzt nicht böse gemeint, das weiß ich ja durchaus. Und dann das halt ernst zu nehmen und trotzdem zu sagen, ja, ich möchte das aber machen und die Gefahren sind da, aber man, die Gefahr, dass man hier, also ich fahre viel Fahrrad, also wie viele sterben bei einem Fahrradunfall, weil sie einfach übersehen werden und dass das eigentlich viel, viel wahrscheinlicher ist oder auch hier irgendwie nachts alleine nach Hause gehen oder so, dass da was passiert, auch viel, viel wahrscheinlicher ist, als dass mich da jetzt irgendwo ein Bär angreift. Ja, wobei ich auch tatsächlich, also eine so eine Bärensituation so bezüglich Ängste und so, tatsächlich hatte ich, jetzt springe ich schon mal nochmal einmal, es tut mir leid, fällt mir gerade aber ein, eine Situation, da war ich auch wieder unterwegs am Wandern, da war ich auch inzwischen alleine, also mein Vater war dann nicht mehr da. Die meiste Zeit war ich ja auch im Grizzly-Gebiet, das heißt, man muss ja permanent damit rechnen, dass da jetzt um die nächste Ecke irgendwie ein Grizzly steht, beziehungsweise nicht die meiste Zeit, aber großer Teil. Und einmal kamen mir dann zwei Wanderer entgegen und die meinen, ja, 10 Meilen in die Richtung, da haben wir eben Grizzly gesehen. Und ich gucke auf die Uhr und denke so, Mist, ich wollte eigentlich noch genau 10 Meilen laufen heute. Und dann habe ich halt mein Zelt aufgestellt und es wird einem einfach mulmig. Der Unterschied, also ich weiß ja theoretisch, ich bin permanent in einem Grizzly-Gebiet. Ich muss permanent damit rechnen. Aber das dann wirklich live quasi zu wissen, hier war gerade eben noch einer gesehen, so ist nochmal was anderes. Und in den Bärengebieten generell muss man auch sein Essen, also man darf nichts, was irgendwie riecht, auch kein Labello oder irgendwelche chemischen Geruchsverstärkern oder so, darf man nichts mit ins Zelt nehmen. Weil die Bären, ich weiß nicht, keine Ahnung, 50 Mal bessere Nasen haben als Hunde oder so. Und die einfach alles riechen. Und die sind grundsätzlich gar nicht aggressiv, aber die sind halt vielleicht hungrig und wollen dann dein Essen haben. Und wenn du dann im Weg bist, dann kann es halt gefährlich werden. Ich habe auf jeden Fall ganz sorgfältig dann mein Essen in den Baum gehangen. Das ist dann so ein Mittel, um das halt zu vermeiden, dass die ans Zelt kommen. Und dann gibt es ja so Regeln, irgendwie 100 Meter vom 100 Zelt entfernt. 100 Meter
Dreieck, ne?
Genau, irgendwie da so und so weit vom Stamm entfernt und so viel so weit vom Boden entfernt und irgendwie so. Jedenfalls habe ich da dann auch so sorgfältig wie möglich dann mein Essen da in den Baum gehangen. Manchmal ist es auch echt schwierig, da einen passenden Baum zu finden. Und man läuft herum und ich so, jetzt muss ich doch mal einen Ast finden. Und dann wirft man da den Stein drüber, um den Ast, um den Sack hochzuziehen und dann bricht der Ast ab und. Jedenfalls, ich mein Essen dann da hochgehangen, lag im Zelt und ich hatte wirklich richtig so Panik irgendwie, dass dieser Bär da jetzt ankommt. Und es war auch einer so der gruseligsten Nächte. Es kam kein Bär, also ich habe nichts gehört. Ich bin aber morgens aufgestanden, habe mein Zelt abgebaut, mein Essen geholt, bin losgegangen und irgendwie 3 Meter von meinem Zelt entfernt waren einfach frische Bärenspuren. Und ich dachte mir so, ach du meine Güte. So, der ist einfach super nah an meinem Zelt vorbeigelaufen. Und wahrscheinlich auch erst kurz bevor ich gestartet bin, weil man sieht dann, man läuft über so kleine Bäche, also ich bin danach über kleine Bäche rübergelaufen, so dass ich halt nicht durchlaufen musste. Also ein normaler Wanderer macht natürlich nicht die Füße da nass, sondern hüpft irgendwie über einen Stein oder über einen Bach drüber. Aber so ein Bär juckt das ja nicht, ob der jetzt die Füße nass hat oder nicht. Das heißt, man sieht, wie die Spur aus dem Wasser rauskommt. Und es war halt noch nass. Und dachte ich, okay, der musste jetzt irgendwie eine halbe Stunde vor mir, wahrscheinlich ungefähr, da lang gelaufen sein. Und ja, aber ich konnte auch nicht mehr machen, als ganz viel Lärm zu machen. Also man muss dann halt irgendwie rufen oder klatschen oder singen oder so. Aber ja, das waren dann schon so Situationen. Um jetzt nochmal den Bogen zurückzuschlagen, also ich kann natürlich verstehen, dass dann da die Sorgen da sind von meinen Eltern und von Freunden und so weiter. Und das ist auch berechtigt. Also es kann halt auch was passieren, ne?
Ja, ja, klar. Aber der Bär, wie gesagt, der Bär interessiert sich natürlich nicht dafür, was für ein Geschlecht genau. du hast. Ob du jetzt genau, mit deinem Vater ja. unterwegs gewesen wärst oder alleine oder halt ein Mann, der Bär wäre trotzdem da gewesen und im Notfall hätte er halt trotzdem angegriffen.
Ganz genau, ja.
Und deswegen, Frauen, macht euer Ding. Kennst du eigentlich diesen Spruch mit den Bären, wie man reagieren soll? Also diesen Merksatz?
Nee, ich glaube nicht.
If also it's If it's black, fight back. If it's brown, lay down. If it's white, good night.
Nee, den kann ich nicht. Aber der ist gut.
Ja, der inkludiert natürlich den Grizzly nicht, aber der ist wahrscheinlich halt irgendwie in den im Brown irgendwie mit inbegriffen.
Ja.
Aber ja.
Ich fand, ja, jetzt wo du es gerade sagst, fand ich auch sehr ja, einschüchternd, weil in einem Glacier Park zu Beginn, um da überhaupt so eine Genehmigung zu bekommen, dass man da zeltet, muss man sich so ein Aufklärungsvideo angucken. Und unter anderem wird da halt auch einmal gezeigt, wie man sich halt bei den Bären verhalten soll. Und wie du schon sagtest, also ein Schwarzbär, die kann man oft auch irgendwie verscheuchen, indem man Lärm macht, sich groß macht und, und. Natürlich grundsätzlich immer erstmal nicht wegrennen. Das habe ich auch schon gelernt.
Niemals also nicht, rennen.
Genau,
niemals.
Genau, niemals rennen.
Nur Opfer rennen. Oder und, Beute rennt.
Und auch nirgendwo hochklettern. Die klettern auch besser. Also das habe ich von vornherein, das wusste ich auch vorher schon. Ich habe mich natürlich auch auf sowas mich informiert und so. Aber krass fand ich, als die dann gesagt haben, wie gesagt, wenn die jetzt dann doch auf einen zukommt und dieses, man hat ja so ein Bärenspray dabei, das ist wie so ein XXL-Pfefferspray, auch wenn das nicht hilft und der dann trotzdem einen angreift, wie du schon sagst, dann auf den Boden legen, also jetzt beim Grizzly, Hände über den Nacken, am besten natürlich den Rucksack auf dem Rücken und versuchen immer auf dem Bauch liegen zu bleiben, dass der einen nicht umdrehen kann und sich einfach totstellen, sich nicht wehren oder so. Außer, das war halt in dem Erklärvideo, when he starts to eat you, then you have to fight back. Also wenn er anfängt, dich zu essen, dann sollst du dich auch wehren. Und da dachte ich so, oh mein Gott, was ist das denn für eine Erklärung? So, wenn er anfängt, dich zu essen, okay. Aber ja, also, dass da wirklich was passiert, ist halt auch wirklich, wirklich unwahrscheinlich. Und da bin ich, glaube ich, auch sehr, weswegen ich mir sowas auch zugetraut habe, dass ich, glaube ich, realistische Ängste habe. Also, es gibt ja so Sachen, oh, ich habe jetzt Angst vor einer Spinne oder so. Aber das sind ja oft so gesellschaftlich oder geprägte Ängste, die gar nicht, also wenn ich jetzt in Australien bin, da würde ich da auch vorsichtig sein mit den Spinnen. Aber sagen wir mal so ein Normalspinnen, da ist ja unwahrscheinlich, dass das jetzt, dass die giftig sind oder so, dass da was passiert. Und dieser Ekel oder die Angst davor ist ja irgendwie so bei uns manifestiert. Und da bin ich, glaube ich, sehr realistisch. Also, dass ich gut, glaube ich, Gefahren einschätzen kann und auch Ängste, mich nicht jetzt so von den Ängsten leiten lasse, sondern auch in ja, schwierigen Situationen irgendwie noch hoffentlich, glaube ich, so schätze ich mich ein, ganz, ganz bewusst handeln kann und Entscheidungen treffen kann. Und ich glaube, das ist auch ja einfach eine gute Voraussetzung. Und viele sagen halt immer so, das ist super mutig, was du machst, aber ich habe mich gar nicht so mutig gefühlt, weil ich, glaube ich, einfach auch gute Voraussetzungen mitgebracht habe und das auch, glaube ich, viel mehr Menschen tun, als sie sich zutrauen. Also das ist auch so ein Appell von mir. Also einmal natürlich da die Frauen nochmal stärken und sagen, ja, lasst euch jetzt hier nicht irgendwie Sachen ausreden. Aber auch generell an alle, ich bin ja, also es klingt immer so, 4.800 Kilometer und minus 20 Grad und durch Schnee und durch Wüste und. Aber das war ja nicht von heute auf morgen, es waren ja Etappen und man geht dann irgendwie, muss ich überlegen, okay, jetzt bin gestartet in 15 Kilometer und das schafft dann auch jeder so. Ne? Und wenn man erstmal davor steht oder es geschafft hat, dann war es auch gar nicht so schwer. Und da denke ich mal so, Leute, macht's einfach mal. Fangt einfach mal an. Traut euch einfach mal. Das klappt schon. Also ich glaube, man kann sich echt viel mehr zutrauen und ja, man muss sich einfach mal ein bisschen flexibel sein, nicht alles planen können. Das habe ich auch gelernt. Man plant und plant und plant und am Ende geht die Hälfte schief oder nicht auf. Und aber das kann man, glaube ich, auch aufs allgemeine Leben irgendwie gut übertragen.
Ja. Absolut. Nochmal ganz kurz zurück auf die Bären zu kommen. Und vielleicht gar nicht für dich, weil du hast ja diese Wanderung jetzt fertig gemacht, beziehungsweise du hast noch weitere Wanderungen vor dir. Aber so ein wildes Tier, also ich bin ausgebildeter Safari-Guide. Hört sich sehr komisch an. Ich glaube, ich habe den Spruch gerade zum allerersten Mal gesagt. Ich bin es auch erst seit ungefähr anderthalb Monaten. Aber
herzlichen Glückwunsch.
Solche Tiere, die wollen ja nicht angreifen. Ne? Also die wollen dir ja nichts. Und deswegen, also die tun es ja nur, wenn sie sich in eine Ecke gedrängt fühlen. Und wenn du mit gesunden Menschenverstand an die Geschichte rangehst und ein Tier nicht bedrängst und hey Bär, komm hier, weil du es halt irgendwie ein cooles Selfie machen möchtest, dann genau. geht das meistens auch gut. Also wenn ein Bär dich angreift, dann entweder, weil er überrascht worden ist oder weil es Jungtiere bei sich hat und es halt eben entsprechend halt bedroht fühlt. Aber ansonsten Bären oder auch Schlangen sind meistens viel schneller, also die haben dich schon vor Kilometer haben die dich schon gespürt, dass du kommst und haben so die Flucht ergriffen. Bei Insekten ist das nochmal eine ganz andere Geschichte und Insekten und Skorpione und solche Geschichten in Wanderschuhen, da muss man natürlich schon vorsichtig sein. Aber grundsätzlich passiert da nichts.
Ja, denk ich auch. Also das habe ich mir auch oft immer wieder eingeredet, wenn dann doch mal irgendwie eine Situation war, wo ich dachte, oh, aber das denke ich auch und darauf habe ich mich auch verlassen. Also wie gesagt, wenn man wirklich Pech hat, dann ist man auf einmal zwischen Mutterbär und Babybär. So, und da muss man halt gucken, dass man da irgendwie...
Dann sollte man ganz schnell weg.
Genau.
Aber nicht
ganz schnell, ganz langsam, genau. Ganz schnell, ganz langsam weg. Und ja, genau. Aber da muss man halt dann auch echt Pech haben, glaube ich. Und ich hatte das einmal, das war noch ganz am Anfang mit meinem Vater, da waren wir eigentlich schon wieder gefühlt in einer Zivilisation, sind auf so einem Feldweg irgendwie, oder ein bisschen durch den Wald, aber so ein, keine richtige Straße, aber schon so, dass die befahrbar ist, gelaufen und sind dann irgendwie um die Ecke gebogen und zack, stand auf einmal ein riesiger Elch mit seinem, Jungtier vor uns. Und wir haben vorher uns natürlich auch abgesprochen, was wir machen, wenn wir jetzt irgendwie Bären oder so gegenüberstehen. Nicht, dass der eine in die eine Richtung, der andere in die andere Richtung geht, sondern dass wir beide natürlich zügig, aber ne, ohne zu rennen, jetzt lieber in eine höhere Position gehen. Also wenn wir am Abhang sind, dass wir versuchen, quasi den Abhang hinauf uns zu verziehen und nicht hinab, einfach um quasi ein bisschen überlegen zu sein. Ich weiß nicht, ob das schlau ist, aber das war unsere Taktik. Und jedenfalls sind wir dann da in diese Elch mit Jungtier gelaufen und sind dann direkt ins Gebüsch. Das hat auch gut funktioniert, aber der Elch hatte dann die gleiche Idee und ist dann quasi auch durchs Gebüsch geflohen. Aber das war auch irgendwie so, so da steht man auf einmal vor so einem Elch, so 2-3 Meter vor einem. Das war auch nicht ohne. Aber
die sind
auch
nicht klein.
Die sind nicht klein und ja, aber es war auch sehr, sehr süß, so ein Baby-Elch mal zu sehen, so ein Kalb. Also es war auch sehr süß. Haben wir auch ein bisschen noch filmen können. Also als ich dann im Gebüsch stand, konnte ich sogar noch mein Handy rausholen, weil das Kalb ihn ja am Anfang noch nicht so ganz gecheckt hat, wo es jetzt hin soll. Aber ja, einer der vielen Wildtierbegegnungen, die auch sehr, sehr, sehr beeindruckend waren.
Aber das ist das, was mich an dieser ganzen Geschichte halt auch so fasziniert. Und du hast ja vornherein so ganz viel darüber geschrieben, uns geschrieben, was du alles gesehen hast. Und du hast ja wirklich nicht wenig gesehen. Also du hast kein Puma gesehen, aber beziehungsweise hier Mountain Lion. Aber ansonsten hast du doch wirklich richtig viel gesehen. Du hast Kojoten gesehen, du hast Wölfe gesehen, du hast Bisons gesehen, du hast Hirsche, weiß ich nicht,
ja,
Adler ohne Ende, Weißkopfadler, du hast die Bergziegen, die Mountain Goats gesehen. Richtig.
War vieles dabei, ja. Also es war auch mal ganz witzig, weil ab Oktober ging dann die Jagdsaison los und dann läuft man immer mal wieder irgendwelchen Jägern so über den Weg, die dann da, ist auch ganz lustig, das hat mir Jack auch erzählt, hatte ich ja in der Folge davor schon erwähnt, mit dem ich da zusammengewandert bin und er hat mir so auch immer so ein bisschen über die USA so erzählt. Das war auch mal ganz spannend, mich generell mit denen, auch was so Waffen und so angeht. Aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls hat er mir gesagt, dass die Jäger oft als so die krassen Typen zählen, weil die in der Wildnis sind und dann da. Ja, aber alle Jäger, die wir gesehen haben, hatten da immer so ein XXL-Zelt, was mehr ein Haus war, am besten noch mit Kamin und Schornstein, sind dann mit ihren kleinen Quads da irgendwie durch die Gegend gefahren und hatten warme Sachen, haben immer noch, also, ne, wo ich mir dachte, ja, von wegen hier, das sind die harten Kerle und haben uns mal ein bisschen drüber lustig gemacht. Jedenfalls bin ich oft dann auch den Jägern irgendwie mal über den Weg gekommen und die waren halt auf der Suche nach Elchen und wir haben dann mal gefragt, und hast du schon einen Elch gesehen? Ich so, fünf bestimmt. Es war auch, da waren die immer ganz perplex, so, weil, ne, die das halt nicht so kennen. Vor allem, wenn die da mit ihren Autos langfahren, natürlich kriegen das dann die Wildtiere auch mit. Und da muss man, glaube, da müssen die schon sehr viel Geduld haben. Die haben dann, sind ja auch vielleicht dann nur eine Woche oder so dann da draußen, um sich dann da auf die Lauer zu legen. Dann müssen die vielleicht auch Glück haben, dass dann so ein Tier mal denen über den Weg läuft. Und wenn man dann halt die ganze Strecke läuft und die ganze Zeit weit ab ist von aller Zivilisation, da ist natürlich sehr viel mehr Wildleben, was man sieht. Und insofern war das immer ganz lustig, wenn die dann überrascht waren. So, wow, du hast schon Elch gesehen. Ich so, ja, nicht nur einen. Also das ist schon sehr, sehr, sehr schön auch an dem Trail, dass man einfach ja, viel Wildtiere sehen kann. Auch Kojoten, habe ich auch so viele Kojoten, das Kojotenheulen immer abends gehört. Da habe ich schon so als Einschlafmusik gehabt. Hab die dann auch mal, als ich dann das erste Mal gesehen habe, dachte ich, die sehen ja alles andere als gefährlich aus. Also man denkt sich so wie Wölfe, aber die hüpfen so ganz komisch, wenn die laufen. Also die hüpfen dann so über die Gräser rüber und das sieht einfach eher lächerlich aus. Das war auch ganz lustig, wenn man dann so ein Bild, was man im Kopf hatte, mit der Realität abgleicht.
Ja, die sind halt so hinterlistig.
Das Kojoten kann sein, sind ja.
Sehr, sehr hinterlistig. Und vor allem, wenn die halt in den Orten, die reißen ja unglaublich viele Katzen und solche Geschichten. Aber du hast vorhin ganz kurz gesagt zum Thema Vorbereitung, ne, dass ganz viele Leute auch so sagen, oh, ich habe ja so Angst und ich kann mir das gar nicht vorstellen. Und ich meine, wie gesagt, du bist ja tausende von Kilometer, 5 Paar Schuhe, einmal quer durch die USA gelaufen. Aber du hast gesagt, man muss es halt immer Etappen, man muss einen Tag nach dem anderen quasi nehmen. Aber hast du diese Gedanken nicht auch gehabt, als du angefangen hast? Also ich meine, du weißt natürlich, beziehungsweise als du den Jakobsweg gemacht hast. Wie hast du dich denn darauf vorbereitet, so mental? Warst du vorher wandern? Ich meine, ich weiß, dass ganz viele Wanderer oder Weitstreckenwanderer halt einfach loslaufen, weil man kommt ja irgendwann rein, machst halt am ersten Tag nur 5 Kilometer, am zweiten Tag dann irgendwie 7 und dann nächste Woche bist du halt schon bei 20 und dann am Ende läufst du vielleicht 30 Kilometer am Tag. Aber wie hast du dich darauf vorbereitet?
Also auf den Jakobsweg tatsächlich wenig, weil das ja auch alles relativ spontan war, weil ich ja meine Pläne mit Südamerika irgendwie umwerfen musste wegen Corona. Und dann war das so, probiere ich jetzt einfach mal aus. So. Und bin auch dann in die Outdoor-Läden so gegangen und bin so rumgeschlendert und habe 1000 Sachen mir angeguckt, wo ich gar nicht wusste, was ist denn das überhaupt? Oh, könnte ich ja vielleicht auch gebrauchen. Ach, das nehme ich auch mal mit. Und so entstand das auch, dass ich irgendwie so einen gefühlten 2-Tonnen-Rucksack dabei hatte, weil ich auf jegliche Situation vorbereitet sein wollte und hatte auch noch so eine Ultralight-Hängematte dabei, wo ich dachte, vielleicht will ich auch mal in der Hängematte schlafen. Habe die halt auch nicht benutzt. Das war auch einer der Gegenstände, die ich am Tag 4 dann zurückgesendet habe, weil ich dachte, das ist total unrealistisch. Wenn ich irgendwie auch ein bisschen vorwärts kommen will, dann hänge ich jetzt nicht tagsüber hier irgendwo meine Hängematte auf und drin schlafen wollte ich dann irgendwie auch nicht und dann hätte ich noch einen Tarp gebraucht. Und jedenfalls, meine Vorbereitung war so ein bisschen verpeilt, würde ich mal sagen. Und so dieses probierst du einfach mal aus, wenn andere das schaffen, dann schaffe ich das halt auch so. Ich bin jetzt keine Extremsportlerin oder so, ich habe einfach eine Grundsportlichkeit schon, ich mache halt einfach immer schon gerne Sport aber große Erfahrung, halt wie gesagt, so ein paar Hüttenwanderungen in den Alpen, aber so Langstreckenwanderungen hatte ich auch noch nicht und schon gar nicht mit Zelt und das war alles neu für mich. Ich habe halt auch da ein paar YouTube-Videos geguckt und das war auch, weshalb ich überhaupt auf den CDT gekommen bin, weil ich bei den Videos halt immer wieder auf die aus den USA gestoßen bin, weil da dieses Equipment halt anscheinend einfach sehr viel fortgeschrittener ist und und so kam schon an dem, bevor ich überhaupt den Jakobsweg gelaufen bin, hatte ich schon eine kleine Stimme bei mir quasi flüstern, die so gesagt hat, ja, wenn das mit dem Jakobsweg gut läuft, vielleicht dann ja irgendwann mal auch in der USA einer der längeren Trails. Und siehe da, es lief dann auch irgendwie so ziemlich verpeilt, ist ziemlich gut. Also obwohl ich wahnsinnige Fußschmerzen hatte, weil mein Rucksack so schwer war und ich am Anfang das erstmal austesten musste, wo kann ich jetzt überhaupt zelten und In der Hinsicht war das auf dem CDT tatsächlich auch leichter, was den Campingspot, den man finden musste, angeht, weil da konnte ich ja einfach irgendwo, also wo es halt gerade eine flache Stelle war und wo ich dann halt quasi Lust hatte, mein Zelt aufzustellen. In der Wildnis, das juckte halt keinen. Nur in den Nationalparks, wo man halt eine Genehmigung braucht und dann auch wirklich nur an dem einzelnen Punkt dann campen kann. Aber das war beim Jakobsweg natürlich nicht so. Das ist ja eh das Wildcampen eigentlich ja illegal. Und dann wusste ich halt, ich habe bei Google Maps geguckt, wo ist die nächste Kirche am Trail entlang und habe dann da halt mein Glück versucht. Aber wenn das halt noch irgendwie so sehr früh war, dann musste ich halt warten, bis es dunkel wird oder halt ja noch sehr viel weiterlaufen, obwohl ich eigentlich schon fix und fertig war. So. Und das war auf dem CDT, was den Aspekt anging, tatsächlich zumindest unkomplizierter. Hm. Und ja.
Wie hast du dich bei dem CDT, ich kann mir vorstellen, ich meine in Spanien, da läufst du ja eigentlich alle paar Kilometer durch einen Ort durch, mehrere Orte am Tag und du bist ja nie weit weg von der Zivilisation. Das ist ja auf dem CDT ja schon nochmal eine ganz andere Geschichte. Du musst ja, also dein Kollege, mit dem du da unterwegs warst, eine Zeit lang, Jack, der wurde ja gesponsert, der hat ja über seine Care Packages irgendwie hingeschickt bekommen, der hat sein Ding abgeholt und ist weitergelaufen. Aber du musstest dich ja schon so auch so ein bisschen so drauf vorbereiten und organisieren. Und wie läuft das da vor Ort ab? Wo komme ich unter? Wie viel Budget brauche ich überhaupt für das Ganze? Das war dann schon vielleicht ein bisschen mehr Vorbereitung, oder? Auf eine andere Art und Weise.
Total. Also das genau das, was du sagst. In Spanien kommt man halt immer irgendwo durch. Man kann immer irgendwo zur Bank Geld abheben. Man kann immer irgendwo was zu essen holen oder im Notfall unterkommen oder. Gibt es natürlich auch die zwei extremen Wege jetzt beim CDT. Entweder man plant alles sorgfältig, jede Etappe, jede Stadt, in die man geht, schickt da seine Pakete hin, weil man vielleicht ganz besondere Nahrungsmittel haben will, weil man vielleicht auch irgendwelche spezielle Nahrung benötigt oder einfach Vegetarier oder Veganer essen, dann man muss halt auch bedenken, die Orte, durch die man durchkommt in der USA. Ich habe halt, es hieß halt immer ja, into town, also town. Und für mich war town halt immer Stadt. Und Stadt ist für mich halt so, was man so in Deutschland unter Stadt versteht. Tatsächlich war das da, aber dann vielleicht eine Tankstelle, wenn es hochkommt, ein Motel und vielleicht noch ein Restaurant und dann wohnen da vielleicht 5 Leute gefühlt. Also das ist halt wirklich eher so ein kleines Örtchen. Und dementsprechend sind halt auch die Einkaufsmöglichkeiten und so stark begrenzt. Das ist jetzt nicht überall so, man kommt auch mal in etwas größere Städte, wo dann auch verschiedene Supermärkte sind. Aber oft war es halt so, da muss man halt in dieser Tankstelle gucken, was du da kriegst für eine Woche. Und natürlich sind die auch, also man ist ja nicht
Cheetos,
die erste Person, die
Doritos, Coca-Cola.
Genau, also gesund ist dann so nicht so wirklich dann dabei, aber also die wissen, sind ein bisschen darauf eingestellt. Die wissen ja, okay, jetzt kommt hier so ein Haufen Wanderer jetzt die nächsten 3, 4, 5 Wochen durch und dann kaufen die natürlich auch entsprechend die Sachen ein, also diese Fertiggerichte, die man mitnehmen kann. Das Witzige ist ja, wenn man einkaufen geht, unser eins im Alltag geht in den Supermarkt und guckt nicht zu viele Kalorien, nicht zu viel Zucker, gesund, frisch und so. Wenn man da dann einkaufen geht unterwegs, möglichst viel Kalorien in möglichst wenig Gewicht. So ist ungefähr so die Devise, der man folgt. Das heißt, man geht wirklich und guckt dann in der Süßigkeitenabteilung, welche Süßigkeiten haben jetzt die meisten Kalorien. Und das ist auch mal ganz interessant, das mal so rumzumachen, weil man braucht halt wirklich einen sehr, sehr hohen, also man muss halt einen großen Kalorienbedarf abdecken. Weil, also ich war noch eine sehr... Boah, keine Ahnung. Also manche sagen irgendwie 7000 Kalorien oder so. Ich glaube, so normal sind 2000, 3000 oder bin ich jetzt falsch mit den Zahlen? Aber,
nee, 2500 ist so ein normaler Tag, glaube ich.
Genau.
Ungefähr.
Ja, vielleicht auch noch mehr. Es hängt auch damit zusammen, welcher Typ Wanderer man jetzt ist. Ich war insgesamt eigentlich sehr langsam tatsächlich. Also Momme zum Beispiel, der andere, den ich da auch einmal getroffen habe, der umgekehrt gelaufen ist, der war ein sehr schneller Wanderer zum Beispiel. Der hat dann auch echt irgendwie da teilweise phasenweise täglich irgendwie über 50 Kilometer gelaufen. So, der hat natürlich einen deutlich höheren Kalorienverbrauch als ich, die das jetzt so mal auch ein bisschen gemütlicher angegangen ist. Und insofern kann man auch gar nicht so viel Essen mitnehmen, wie man eigentlich bräuchte. Und sehr viele nehmen halt auch sehr, sehr viel ab bei der Wanderung. je nachdem, wie man das halt so angeht. Ich habe wirklich darauf geachtet, auch genug zu essen. Also gerade in Colorado, wo es so kalt war, habe ich wirklich zugesehen, dass ich auch dann meine Kalorien fülle. Ich habe tatsächlich nicht so viel abgenommen, aber mein Vater, der hat irgendwie super wenig gegessen. Der hat in 5 Wochen, glaube ich, keine Ahnung, 8 Kilo abgenommen. Oder das war auch schon nicht mehr gesund. Also das war das andere Extrem. Und ja, aber um nochmal darauf zurückzukommen, wie man das dann jetzt so plant. Am Anfang war ich mir auch nicht so sicher. Natürlich, ich habe 1000 Videos angeguckt, wie man das jetzt genau macht. Aber im Endeffekt kann man das auch nicht zu 100% planen. Man guckt halt, okay, wie viele Meilen ist es bis zu der nächsten Stadt, wo ich hin möchte. Und ja, testet erstmal aus. So, wie schnell bin ich denn jetzt überhaupt? Und wie viele Höhenmeter sind auch dazwischen? Weil dann ist es ja auch trotzdem auch deutlich anstrengender, ob du jetzt flach läufst oder da in den Bergen läufst. Und dann pendelt sich das so ein. Irgendwann hat man dann ein Gefühl dafür. Am Anfang habe ich auch noch, wenn ich wusste, okay, ich werde wahrscheinlich 6 Tage brauchen, habe ich diese Zip-Tüten voll gemacht und quasi so Tagesportionen gemacht. Also dann, keine Ahnung, Frühstück das, zum Mittagessen das, mal Abendessen das und dann dazwischen noch die und die Snacks und das esse ich dann an dem einen Tag. Weil ich habe oft gehört, dass wenn man das nicht so macht, dass man einfach so Hunger hat und immer schon mehr isst, als man eigentlich sollte und am Ende dann nicht mehr genug hat oder dann halt echt hungern muss ein bisschen, bis man in der Stadt ist. Und das wollte ich vermeiden. Da hatte ich halt einen Trick gehört, dass man das halt so sich so rationiert, dass man auch wirklich sich dran hält. Das habe ich irgendwann aufgegeben, weil mir das immer viel hin und her war. Dann hast du irgendwie eine 7er-Packung, aber nur 5 Tage und so weiter. Ne? Und dann habe ich das irgendwie so ganz gut einschätzen können, wie viel ich am Tag essen darf, um dann halt auch noch weiterzukommen. Tatsächlich musste ich aber auch das ein oder andere Mal strecken, also dass man es perfekt schafft, mit der perfekten Menge quasi in die Stadt anzukommen, das habe ich oft gehört, dass das die wenigsten schaffen. Also entweder hast du zu viel oder zu wenig, weil man das nie genau abschätzen kann. Das Schlimmste war, glaube ich, einmal in New Mexico bin ich aus einer Stadt rausgelaufen. Jack, das war noch mit Jack, Jack war hinter mir. Und der hat mich dann irgendwann eingeholt, als ich gerade eine Pause gemacht habe. Es war noch gar nicht, da waren wir noch gar nicht lange raus aus der Stadt. Und dann kam er auf einmal zu mir, ja, mir läuft ein Hund hinterher. Ich so, hä? Und dann kam da halt ein Hund hinter ihm her. Und er hat sich dann gefreut, mich zu sehen. Und Jack so, viel Spaß mit dem Hund, ich bin weg. Dann ist Jack vorgelaufen und ich sah dann da mit dem Hund, der einfach nur irgendwie rumgesprungen ist und sonst was. Und wir sind dann einfach nicht losgeworden. Also Jack ist dann vorgelaufen. Ich glaube, der war ganz froh, dass ich mich dann drum kümmern musste. Und ich bin dann nicht losgeworden. Also der war einfach anhängig. Der ist mir auf Schritt und Tritt hinterhergelaufen. Und ich dachte mir, gut, dann die Nacht, die wird zu kalt sein. Die wird ja nicht überstehen. Dann habe ich halt irgendwann gesagt, okay, ich stell jetzt mein Zelt auf. Hat er da versucht, mir die Heringe auszubuddeln und hat an der Zeltleine geknabbert und ich bin fast durchgedreht. Was mache ich jetzt mit diesem blöden Hund? So, der kann ja nicht bei mir bleiben, der muss wieder zurück in die Stadt. Und ich dachte, na gut, die Nacht wird so kalt, der wird von alleine zurücklaufen. Wir waren auch noch nah genug dran an der Stadt. Ja, ich ihn dann irgendwie mit komischen, so, ja, so was zum Knistern, was ihn dann irgendwie verschreckt hat, konnte ich ihn dann ein bisschen verscheuchen und dann bin ich schlafen gegangen. Am nächsten Morgen dann rausgekrochen, einmal Pipi gemacht und wer kommt angelaufen? Natürlich der Hund. Ich dachte mir so, nein, jetzt ist dieser Hund immer noch da. Was mache ich denn mit dem? So, was macht man denn mit dem Hund? Ich laufe jetzt nicht die ganzen Strecke wieder zurück in die Stadt. Ich dachte mir, ja gut, irgendwann wird er Hunger kriegen und dann merken, von mir kriegt er nichts. Und dann zurücklaufen. Als er dann nachmittags irgendwie anfing, da irgendwie irgendwelche komische Kuhscheiße oder so dann zu essen, dann tat er mir so leid, dass ich dachte, okay, der läuft mir so oder so hinterher. Ich werde den nicht los. Ich muss den jetzt durchfüttern bis zur nächsten Stadt. Und es waren 4 Tage noch. Und da dachte ich, und es war genau die Stelle, wo wir quasi raus aus dem Schnee waren. Und ich habe bewusst ein bisschen weniger Essen eingekauft, weil ich dachte, okay, wir sind aus dieser extremen Kälte raus. Ich wollte einfach ein leichteres Gepäck haben und ich spare jetzt am Essen. Das heißt, ich hatte eh schon weniger mit und musste jetzt noch ein zweites Maul mit durchfüttern. Und ja, dann mussten wir 4 Tage halt das Essen teilen. Ich kenne mich auch gar nicht aus mit Hunden. Das heißt, ich musste erst mal googeln, als ich dann irgendwie zwischendurch mal Empfang hatte, was überhaupt der Lebensmittel, die ich dabei hatte, Hund essen kann. So Nüsse und so zum Beispiel vertragen die ja gar nicht. Und Schokolade und so ist ja auch nicht gut. Das heißt, ich habe dann irgendwie mein Brot, meinen Käse und meine Wurst abgegeben. Und ja, und da haben wir uns irgendwie zu so 4 Tage zusammen durchgeschlagen und sind dann... Ja, habe ihn dann auch noch in meinem Zelt schlafen lassen, weil es einfach zu kalt war für ihn auch draußen. War dann auch ganz froh, so eine Wärmflasche neben mir liegen zu haben. Hat dann auch geklappt. Am Ende des zweiten Tages, weil wir dann ja auch mehr gelaufen sind, war der auch so fix und fertig, dass er da auch nicht noch randaliert hat und versucht hat, mein Zelt auseinanderzunehmen. Und ja, und dann hatte ich ein bisschen Schiss, weil ich wusste, wir kommen jetzt näher zur nächsten Stadt und ich werde noch irgendwie 2-3 Meilen in die Stadt reinlaufen müssen, an der Straße entlang. Und ich hatte ja nicht mal eine Leine oder gar nichts, wusste gar nicht, was mache ich jetzt mit dem Hund? Der springt mir ja vor die Autos, wenn ich da langlaufe. Und dann hatte ich das Glück, dass ich quasi von dem Trail runter bin und auf zum, der, man kommt quasi an einem Parkplatz raus. Und da kam gerade so ein Forest Ranger an. Und dann habe ich gesagt, habe ich ihm meine Situation erklärt. Und er schien auch sehr, sehr lieb und auch besorgt um den Hund. Und er meinte, er kümmert sich drum, bringt den in so ein Hundeheim oder so. Aber ja, das war meine Story mit dem Hund, dass ich 4 Tage mit einem Hund zusammengewandert bin und den mit durchgefüttert habe. Und wir beide, glaube ich, permanent super hungrig waren. Aber ja, manchmal vermisse ich den doch auch noch ganz schön. Also wir sind ein bisschen zusammengewachsen.
Das kann ich mir vorstellen. Also ich liebe Hunde und wenn ich mir so vorstelle, dass unser Finlay mit dem halt so eine Wanderung zu machen, also das bindet halt einen auch extrem. Mhm. Ne? Und vor allem ja. Sind Hunde einfach so selbstlos und so
total.
Die freuen sich einfach immer, egal was ist. Sie haben einfach, sie freuen sich einfach immer. Und ja. Nicht so wie wir Menschen, die halt immer irgendwie am Meckern sind oder halt am Jammern sind oder sonst irgendwas. Ja. Wenn du einen Hund aussperrst und dann irgendwann Stunden später wieder das Zelt aufmachst, dann freut er sich, dich zu sehen und sagt nicht so, ja. Ey, du Arsch, du hast mich hier rausgeschmissen.
Ja, absolut. Also es war wirklich ein ganz, ganz lieber Hund. Er hatte ein Halsband, leider keine Informationen dran, aber der war auch, glaube ich, irgendwie, also der war ein ganz, ganz lieber Hund, hat nie gebellt und gar nicht gebissen oder irgendwas, war einfach super aufgedreht, ist immer rumgesprungen, so, wenn wir mal Pause gemacht haben, aber ja, das, wenn ich jetzt so dran denke, manchmal denke ich auch so, oh, hätte ich gern mitgenommen. Ja. Aber es ist natürlich auch eine Herausforderung. Also ich habe auch von anderen gehört, die so die ganze Strecke mit dem Hund gewandert sind oder von einer anderen Person. Ich habe die nie getroffen, aber immer für quasi noch für einen Hund auch Lebensmittel und so mitzunehmen. Und das ist ja so viel Mehraufwand auch. Und das ist, glaube ich, auch schon eine Herausforderung. Aber auch nochmal so ein Aspekt, wenn man nicht komplett alleine laufen will, aber auch jetzt nicht von anderen Wanderern abhängig sein soll, dann ist das ja vielleicht auch so eine Möglichkeit, wenn man einen Hund hat, der da irgendwie fit ist.
Ja, aber grundsätzlich können Hunde auch ein bisschen was tragen. Ne? Also wenn man wenn man jetzt nicht den kleinsten Hund hat, dann können die auch so ein paar Kilo auf dem Rücken tragen. Da gibt es so richtig so eigene Westen, wo die so ein bisschen Futter und solche Sachen halt mit sich tragen können. Und die meisten können auch relativ viel und lange laufen. Krass finde ich, du hast vorhin gesagt, der andere Wanderer, der halt von Süd nach Nord gewandert ist, den du einmal kurz getroffen hast, der ist schnell gewandert, der hat 50 Kilometer am Tag gemacht. Und dann, also da habe ich gerade ganz, ganz große Augen bekommen. Also aber 50 Kilometer halt im Flachen, nicht in den Bergen.
Da muss man ihn vielleicht selber mal fragen, vielleicht kommt er auch mal hier in den Podcast. Aber tatsächlich, also ich habe das ein bisschen verfolgt, es war noch, er hatte quasi so eine WhatsApp-Gruppe und hat dann da auch Informationen gegeben und er war immer so ein bisschen so, ja, ich will jetzt nicht sagen Vorbild, aber schon so ein, er ist halt vor mir gestartet und er war der Einzige, zu dem ich halt so richtig Kontakt hatte, wo ich das miterleben konnte. Und ich wollte halt dann, dachte, okay, wenn die so schnell laufen, der ist auch, glaube ich, oft irgendwie mit anderen zusammengelaufen, dann schaff ich das auch. Und ich hatte auch Tage, wo ich auch über 50 Kilometer gelaufen bin, aber insgesamt, hatte ich, glaube ich, so zwischen 35, 40 Kilometer Schnitt. Hängt natürlich extrem auch von den Höhenmetern ab. Und man muss auch bedenken, weil das klingt zwar viel, aber ich bin ja auch viel langsamer gestartet. Und wenn man monatelang jeden Tag wandert, dann ist das auch gar nicht mehr so viel tatsächlich, weil der Körper gewöhnt sich dran und man schafft das einfach irgendwann. Das kommt von ganz alleine. Also wenn man, das kennt man aus allen Sportarten, wenn man etwas regelmäßig tut, konstant, dann, dann gewöhnt sich der Körper dran und passt sich an. Und ich glaube nicht, also manche sind dann natürlich noch mal mehr für gemacht, sage ich mal. Ich glaube, dass er war generell, glaube ich, auch Läufer oder ist Läufer und ist da körperlich vielleicht auch noch mal irgendwie besser ausgestattet, während ich eigentlich Fußball spiele. Ich habe halt 90 Minuten, viele kurze Sprints, aber dann war es es auch und dann heißt es auf Sofa. Und dann halt so lange Strecken war ich ja auch nicht gewohnt. Ne? Aber so oder so. Ein Körper gewöhnt sich an ganz, ganz viele Dinge und ja, also die Distanzen 40, 50 Kilometer klingt viel, aber bei den Langstreckenwanderungen über diesen Zeitraum ist das gar nicht so ungewöhnlich.
Aber wie lange läuft man dann? Also so von 8 Stunden?
Am Ende bin ich von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang gelaufen. Je nach, also am Anfang waren die Tage noch lang. Ich würde sagen so, am Anfang so keine 10 Stunden. Irgendwann bin ich eigentlich immer so im Schnitt 12 Stunden gelaufen. Irgendwann wurden die Tage, ja, die Tage wurden leider irgendwann kürzer. Das war auch so eine Sache im Dunkeln wandern. Das war tatsächlich auch eine der Ängste, die ich doch auch überwinden muss. Oder, ich weiß nicht, ob es eine Angst war, aber schon Unwohlsein. Weil irgendwie alleine im dunklen Wald und man hat so eine Stirnlampe, die so 2 Meter weit leuchtet und dann raschelt es irgendwo und dann läuft irgendwann, huscht irgendwas Großes Schwarzes durch Gebüsch. Zum Glück war es dann doch nur eine Kuh, so, ne? Aber ne, das ist so, wo man sich denkt, boah, Alter, ich muss jetzt einen Zeltplatz finden und unbedingt schnell mein Zelt aufbauen. Aber die Tage wurden einfach immer kürzer. Also dann war irgendwie nur noch 9, vielleicht 10 Stunden Tageslicht. Und wenn man dann halt einfach vorwärts kommen muss, gerade in Colorado im Schnee, du musst halt vorwärts kommen, sonst du kannst halt einfach nicht mehr, du kannst ja nicht für 9, 10, 11 Tage dann da irgendwie Essen mitnehmen oder so. Das heißt, man muss halt auch eine gewisse Kilometeranzahl am Tag schaffen. Und man kann ja jetzt nicht fliegen. Das heißt, man muss halt einfach lange laufen. Und wenn man langsam ist, dann musst du halt, dann zieht sich das halt. Und dann hast du gar keine andere Wahl, als im Dunkeln zu laufen. Und ich weiß nicht warum, aber ich wollte immer lieber morgens im Dunkeln laufen. Das heißt, so 5, 6 aufstehen und dann loslaufen. Aber dann weiß man, es wird irgendwie besser. Und ich fand es auch immer nicht so gruselig. Aber wenn es abends anfängt zu dämmern so, und man weiß nicht, okay, finde ich jetzt gleich noch einen guten Campingplatz oder so einen Platz, wo ich mein Zelt aufschlagen kann? Oder muss ich jetzt noch weiterlaufen? Wie lange muss ich noch weiterlaufen? Das fand ich ganz, ganz fürchterlich. Deswegen, sobald es gedämmert hat, immer das Erstbeste, was ich gefunden habe, genommen habe. Aber da komme ich jetzt auch wieder zu Jack. Der ist ja, wie gesagt, alle 3 Trails gelaufen in einem Jahr. Das heißt, er hatte von vornherein dieses Problem. Der ist, glaube ich, 16 Stunden teilweise gelaufen, um überhaupt diese Strecke, Distanz zu schaffen. Und das heißt, der ist das ja natürlich, das war normal für den, im Dunkeln zu laufen. Ist aber eher so ein Langschläfer und läuft dann halt bis 11 Uhr abends. Und da ging es dann los, dass ich, als ich mit ihm gelaufen bin, auch wenn wir nicht direkt zusammengelaufen sind, aber allein zu wissen, vor mir oder hinter mir ist jemand und früher oder später holt er mich ein oder ich hole ihn ein, auch wenn es dunkel ist, war einfach auch irgendwie eine Beruhigung. Und so habe ich dann gemerkt, okay, so schlimm ist es dann jetzt doch nicht. Und irgendwann haben wir uns dann auch nicht mehr gegenseitig getroffen. So dann, keine Ahnung, ist er noch weitergelaufen. Ich dachte, nee, ist mir jetzt, ne, ich habe jetzt keine Lust mehr. Ich stelle jetzt doch schon mein Zelt auf und habe dann alleine gecampt. Und da habe ich mich dran gewöhnt. Und ich weiß noch genau, dann habe ich irgendwie am Anfang auch so Podcasts gehört, mit so, die so lustige sind, so, keine Ahnung, die Späßchen machen und so, um mich irgendwie abzulenken. Bis am Anfang habe ich gar nichts gehört, weil ich die ganze Zeit unbedingt hören wollte. Wenn ein Sinn weg ist, das Sehen, beziehungsweise halt 2 Meter weit sehen, dann bist du total nervös und denkst, du musst alles hören und so und möchtest komplett auf alles vorbereitet sein. Irgendwann habe ich dann angefangen, okay, ich höre mal einen Podcast, aber irgendwas Fröhliches, was mich ablenkt. Und am Ende habe ich dann irgendwelche True Crime Podcasts gehört, weil es einfach so egal war, ob es jetzt dunkel war oder hell. Man gewöhnt sich einfach auch dran. Und das ist auch so eine Sache, was man einfach lernt. Also auch jetzt habe ich einen ganz anderen Bezug zu Dunkelheit. Ich fühle mich auch sehr wohl, wenn es dunkel ist. Das habe ich da, glaube ich, auch gelernt.
Konntest du vorher schon sehr gut alleine sein? Also ich stelle mir vor, wenn du so lange wanderst und auch einfach die ganze Zeit alleine bist und dann irgendwie 10 Stunden mit dir bist, dann kommt ja irgendwie so ganz viel auf.
Ja, die Frage kommt auch oft und tatsächlich, ja, ich kann sehr gut alleine sein. Das ist auch ein Vorteil, sonst hätte ich das auch nicht alleine gemacht. Ich bin auch sehr gerne allein. Ich glaube, es bringt auch sehr viele Vorteile mit sich, so eine Wanderung allein zu machen. Einfach, weil man immer selbst entscheiden kann, wann mache ich Pause, wo mache ich Pause, wo stelle ich mein Zelt auf, wie schnell gehe ich, wie langsam gehe ich, wie lange möchte ich in der Stadt vielleicht auch mal ein paar Tage am Stück bleiben. Man ist einfach unabhängig und viele müssen auch abbrechen wegen irgendwelcher Verletzungen oder so, einfach weil die vielleicht versuchen, mit einer Gruppe mitzuhalten, die einfach schneller läuft, als sie eigentlich könnten. Und sowas vermeidet man einfach, indem man alleine läuft und wirklich auf den Körper achtet. Und naja, man muss natürlich so im Kopf irgendwie gut alleine mit sich klarkommen. Aber das konnte ich auch immer schon gut. Also das war zum Glück auch bei mir kein Problem. Natürlich habe ich mich dann auch immer mal wieder gefreut, wenn ich dann Leute getroffen habe und habe mich gerne dann auch mit Menschen unterhalten, einfach weil ich auch schon auch mich als sozialen Menschen einschätze. Aber ja, aber ich habe von vielen auch gehört, dass sie das nicht können und sich auch nicht wohlfühlen. Und das ist auch völlig okay. Ich glaube, es gibt einfach solche Menschen und solche Menschen. Und man kann das ja auch in der Gruppe machen und die sind auch happy und alles gut. Also ich glaube, das muss man einfach für sich selber ausprobieren und ja.
Wie war das eigentlich mit deinem Vater, so lange unterwegs zu sein? Ich meine, du hast es letztes Jahr gemacht. Wie alt bist du jetzt?
Ich bin jetzt gerade 30 geworden.
Also du bist auch schon wahrscheinlich schon eine Weile von zu Hause weg. Das heißt, ihr seid so im Alltag irgendwie nicht so, ihr wisst nicht so ganz, was der andere so irgendwie macht. Wie ist das dann so, 5 Wochen miteinander zu laufen?
Also ich habe mit meinem Papa auch eine sehr gute Beziehung. Es war auch immer schon so, wir haben immer auch schon Sachen unternommen. Diese Hüttentouren in den Alpen zum Beispiel haben wir oft auch immer zusammen gemacht. Und ich glaube, mein Vater ist auch der Einzige, mit dem ich mir vorstellen konnte, wirklich sowas am Stück zu machen. Weil ich dann, ich glaube, ich kann mich immer sehr, sehr gut anpassen. Also an andere Leute, an andere Situationen. Außer beim Wandern, da fällt es mir schwer, mich an andere anzupassen. Das stört mich. Das ist so ein innerer, ich will jetzt aber noch weitergehen oder ich will jetzt aber hier eine Pause machen. Und ich glaube, mein Papa ist so der Einzige, wo ich dachte, okay, mit dem harmoniere ich so sehr und wir sind beide so konfliktarm, sage ich mal, dass es, wenn, dann mit ihm klappt. Und ich muss trotzdem auch sagen, das hat er leider auch ein bisschen zu spüren bekommen, dass es mir trotzdem schwer fiel am Anfang, meine Vorstellung und die Realität zusammenzubringen, weil ich am Anfang dachte, wir müssten viel schneller laufen und er wollte zum Beispiel auch, wie das auch eigentlich richtig ist und die meisten auch machen, aber halt einen sicheren Spot finden, wo man das Zelt aufschlägt und einen flachen, während ich irgendwie den mit der schönsten Aussicht haben wollte. Mir ist egal, ob ich jetzt ein bisschen im Zelt rolle oder irgendwo einen Stein unter mir habe. So, und da war immer so, wo ich glaube ich manchmal ein bisschen zickig wurde. Aber das hat sich am Ende auch eingependelt. Aber ich muss auch sagen, ich war dann auch froh, dann alleine weiterzugehen, eben weil das auch von vornherein eigentlich mein Ding war. Also ich habe das lange geplant, ich habe mich darauf vorbereitet und es war ja relativ kurzfristig, dass mein Vater mich gefragt hat, ob er da einen Teil von mich begleiten könnte. Trotzdem bin ich super froh, dass er mitgekommen ist, weil das einfach eine wunderschöne Zeit war, nochmal zusammen, so eben, was du ja schon sagtest, ich bin mit 19 ausgezogen, habe in einer anderen Stadt studiert, habe 2 Jahre in Spanien gelebt und so und war halt auch schon sehr, sag ich mal, unabhängig und weit weg von zu Hause und auch wenn ich immer gute Kontakt hatte, so telefonisch und so, war das schön, auch nochmal so eine intensive Zeit mit meinem Vater zusammen zu verbringen. Und es ist auch einfach super gut, das ist auch so ein großer Punkt, dass viele von so einer Wanderung wiederkommen und sich so ein bisschen alleine fühlen, obwohl man jetzt wieder in der Gesellschaft ist, aber einfach, weil es kaum jemanden gibt, der das so nachvollziehen kann. Weil es ist schon eine extreme Erfahrung. Und klar, ich kann das jetzt alles erzählen, aber die wenigsten können wirklich verstehen, wirklich begreifen das wirklich, was das mit einem macht. Und mein Vater ist jetzt noch derjenige, der so am ehesten das nachvollziehen kann. Der hat zwar nur einen Teil davon erlebt, der hat jetzt auch nicht diese extreme Kälte und die Wüste und so, da war der nicht dabei, aber trotzdem hat er zum Beispiel auch diese extreme Weite gesehen in den Rocky Mountains und kann einfach viele Sachen mit nachvollziehen. Und das ist einfach schön, da jemanden zu haben, wo man sich jetzt auch austauschen kann und so sagen kann, na, weißt du noch, Papa? Wo? Also insofern war nicht immer einfach, aber rückblickend absolut auch die richtige Entscheidung. Also
so hört es sich auf jeden Fall auch an. Also das Ganze, nicht nur das mit deinem Vater, sondern das Ganze als eine richtig gute Entscheidung. Denn es hat extrem viel Spaß gemacht, dazu zu hören und deine Geschichten zu hören. Unsere nächste Stunde ist schon wieder fast um, was total irre ist.
Wow.
Und aber was steht jetzt als nächstes an? Also das Projekt ist jetzt erfolgreich geschafft. Auch Projekt, das Projekt zu nennen, ist schon falsch, aber diese Wanderung. Aber ich könnte mir vorstellen, also der Jakobsweg, das war nur der Einstieg, das ist natürlich eine Nummer, auch schon ein sehr, sehr krasser Aufstieg. Und aber ich bin mir sicher, da hört es nicht auf, oder?
Ja, ich fürchte auch nicht. Also, also jetzt erstmal muss ich auch mal wieder arbeiten. Ich habe, wie gesagt, ja mein Studium abgeschlossen, aber ich habe auf Lehramt studiert, muss mein Referendariat noch machen. Das habe ich so immer die ganze Zeit vor mich hergeschoben, weil ich ja zwischenzeitlich auch noch in Spanien gelebt habe. Und der ganze Spaß hat ja auch leider etwas gekostet und da musste ich mir auch Geld leihen. Insofern möchte ich jetzt erstmal Geld verdienen, das Geld zurückzahlen, dann natürlich aber auch schon wieder sparen für meine nächste Wanderung. Wo die jetzt genau stattfinden wird, weiß ich nicht. Vielleicht der PCT. Der AT reizt mich nicht so, weil der, wie gesagt, so sehr populär ist. Das ist einfach nicht meins. Ich glaube, wenn man so das gesellschaftlich mag und so als Team das machen will, dann ist das super. Für mich jetzt nicht. Vielleicht doch noch Südamerika, stand ja auch noch auf meinem Plan. Aber ja, mal schauen. Also erstmal wieder Alltag, normales Leben. Vielleicht dann mein Referendariat dann ab November. Jetzt gerade habe ich eine Vertretungsstelle an der Schule, Sport. Da bin ich ganz gut ausgelastet. Aber träumen tue ich natürlich auch. Also früher oder später wird da nochmal was dazukommen, definitiv.
Sehr, sehr, sehr cool. Jetzt habe ich tatsächlich noch zwei Fragen zum Schluss, weil die jetzt gerade aufgekommen sind. Mhm. Thema Arbeiten, und du hast gerade gesagt, es hat ja auch ein bisschen was gekostet, also Geld. Kannst du ungefähr so Pi mal Daumen ungefähr sagen, was so ein halbes Jahr auf dem CDT kostet?
Also die Information, die ich vorher hatte, war, dass man im Schnitt damit rechnen kann, ungefähr 1.000 Euro pro Monat. Je nachdem, wenn man jetzt länger läuft oder schneller, dann ein bisschen weniger oder mehr. Wir Nicht-Amerikaner müssen natürlich dann noch Flug, Visum und so weiter und so fort. Das kommt noch oben drauf. Und Equipment, es geht natürlich von günstig bis in ohne Ende teuer, je nachdem, welche High-End-Equipment man da haben will oder sich leisten kann. Und das Gleiche gilt auch für die Wanderung selbst. Also ich habe versucht, auch hier und da zu sparen, bin auch, als es noch warm war, in den Städten auf den Campingplatz gegangen und habe dann da mein Zelt wieder aufgestellt und nicht in ein teures Hotel oder so gegangen. Später waren die Campingplätze auch zu, weil einfach zu kalt wurde und dann musste ich das Motel zahlen. Also das kann sehr stark variieren. Also ich glaube, so im Durchschnitt sagt man, wie gesagt, 1.000 Euro im Monat. Ich habe jetzt aber auch von vielen anderen Hikern gehört, die das irgendwie bei YouTube oder so Influencer-Typen sind, dass die alle dieses Jahr deutlich mehr bezahlt haben, einfach weil sich auch die Inflation natürlich auch in den USA bemerkbar macht. Und das habe ich auch gemerkt. Also ich habe jetzt über 10.000 Euro, ich denke, was um die 12.000 Euro bezahlt. Ich habe es leider nicht so genau dokumentiert. Ich musste mir leider, also ich hätte es auch anders machen können. Ich musste in Colorado kurzfristig spontan in dem nächstbesten Autoladen mir einfach noch Sachen kaufen, weil ich da jetzt nicht groß Preise vergleichen konnte und mir das dann bei Amazon bestellen konnte, weil ich einfach keine Zeit hatte. Ich musste dann das kaufen, was da war. Da hätte man natürlich auch nochmal sparen können und so. Also ist alles, so genau kann man das nicht sagen, aber ja, war viel Geld.
12.000. Und dann eine andere Frage, die ich, wenn ich mich richtig erinnere, vielleicht liege ich aber auch komplett falsch, wenn du in die USA einreist, dann hast du doch nur ein 3-Monate-Visum, oder?
Ja, das ist das ESTA-Visum, glaube ich.
Genau.
Ich habe das B2 oder irgendwie so B-Touristen-Visum oder so. Das geht dann 6 Monate. Da musste ich aber auch, ich glaube, Frankfurt, Berlin und München gibt es da Konsulat, wie heißt das, nicht Konsulat, wie heißt es denn?
Botschaften.
Ja, genau, so Botschaften, wo man dann hin muss. Das ist sehr aufwendig. Deswegen muss man da auch frühzeitig mit der Planung beginnen, weil das schwierig ist, da gerade wegen Corona so dann Termin zu kriegen. Da muss man da hin. Ich musste extra aus Spanien nach Deutschland kommen, um dann nach Frankfurt dann dieses Konsulat oder diese Botschaft dann da zu gehen, weil ich dann halt ein richtiges Visum beantragen musste. Und da wird man dann geprüft. Im Endeffekt ging das alles zack, zack. Ich war da gefühlt nur kurz drin. Aber theoretisch muss man darauf vorbereitet sein, richtig ein Interview zu führen, alle möglichen Nachweise zu erbringen, dass man genügend finanzielle Mittel verfügt, um auch wieder zurückreisen zu können. Man muss genau die Gründe erklären, warum man jetzt dort ist, weil die im Prinzip prüfen wollen, dass man da jetzt nicht für immer bleibt. So. Ja. Und das war schon recht aufwendig. Also das muss man mit einplanen bei der Langwanderung, aber alles machbar. Ja.
Alles machbar und es lohnt sich. Rieke, herzlichen Absolut. Dank für deine Zeit heute. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, die letzten zwei Folgen mit dir aufzunehmen. Und ich bin mir sicher, dass du ganz, ganz viele Menschen jetzt inspiriert hast,
ich hoffe.
Diesen oder einen ähnlichen Wanderweg zu gehen. Mich auf jeden Fall. Ich überlege schon. Ich glaube, ich habe die Zeit dafür tatsächlich nicht, aber vielleicht ein Teil. Man muss ja nicht immer alles machen.
Ja, man kann ja auch Etappen gehen. Das machen auch viele so. Und der Trick ist einfach mal irgendwie loszulegen. Also einfach mal machen. Ich habe damit angefangen, einfach allen möglichen Leuten zu erzählen, dass ich das mache. Und dann muss man es halt auch irgendwie machen. Und dann macht man einen Termin fürs Visum und dann
auf jeden Fall. So. Wenn du eine Etappe machen könntest, oder welche würdest du machen? Welche würdest du empfehlen? Kann man das machen?
Das ist schwer. Abhängig ist von so der anders, Zeit. Ne? Colorado, tolle Berge. Wyoming hat aber auch Wind River Range, auch wunderschön. Vielleicht nicht unbedingt New Mexico im Sommer, das ist schon hart. Genau. Aber muss man gucken, was man möchte. Schnee, kein Schnee, Berge, flach.
Ich habe hier Bob Marshall Wilderness stehen, als wahre Wildnis.
Genau, ja, das ist auch ein wunderschöner Teil. Also da ist man wirklich abgeschieden, wunderschön. Aber auch die, wie gesagt, Wind River Range oder die San Juans musste ich leider überspringen in Colorado. Das soll auch einer der schönsten Gebiete sein. Also wenn da jetzt nicht zu viel Schnee liegt, so wie bei mir. Aber da kann man auch mit Sicherheit online finden, was die schönsten Strecken sind. Das ist aber auch sehr unterschiedlich. Jeder nimmt das anders wahr. Der macht die eigenen Erfahrungen. Aber alles dort lohnt sich. Auf jeden Fall machen, probieren. Und wenn es erstmal der Jakobsweg ist oder eine Alpentour, einfach mal loslegen und
sehr, sehr gut. Schritt gehen. Vielen, vielen Dank für die Inspiration heute.
Sehr gerne.
Und alles, alles Gute für dich.
Danke, ebenso. Ja.
Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Ciao.
Ja, das war's auch schon wieder für diese Woche. Vielen Dank an Rike für ihre Zeit, für die letzten zwei Stunden tatsächlich, die sie sich mit mir unterhalten hat. Wir haben ja diese Folge auf zwei Wochen aufgeteilt. Vielen Dank an dich fürs Zuhören, diese und letzte Woche. Und vielen Dank, wenn du schon eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder Spotify und Co. abgegeben hast. Nächste Woche geht es hier weiter mit Claudio Sieber. Und zwar hat er das Buch geschrieben Gestrandet im Paradies. Und da sprechen wir über seine Reisen durch Südostasien und wie er am Ende tatsächlich halt auch auf den Philippinen geendet ist und dort nun lebt. Dazu dann mehr nächste Woche. Und vergesst nicht, wenn ihr Bock auf ein richtig geiles Abenteuer in Finnisch Lappland habt im Januar 2024. Ich weiß, jetzt gerade kann man sich das irgendwie nicht mehr so vorstellen, man hat keinen Bock mehr auf diese ganze Kälte, die jetzt gerade in Deutschland so herrscht, aber Finnland ist eine ganz andere Kälte, ist ist was ganz, ganz Besonderes. Und wenn ihr Bock auf diese Reise habt, auf so ein Abenteuer in der, im Polarkreis oder in der Nähe vom Polarkreis mit Nordlichtern, mit Hundeschlittentour, mit Übernachten in einer wilden oder in mehreren wilden Hütten, Eisbaden, Arctic River Floating, Schneeschuhwanderung, dann meldet euch doch bei mir, beziehungsweise meldet euch für diese Reise an. Es ist ein unglaublich geiles Abenteuer. Und alle Infos findet ihr auf www.offthepath.com/Gruppenreisen. Also, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis nächste Woche, Dienstag, mit Claudio.